Ausbildung und Karriere als junger Mediziner, als junge Medizinerin. Eine der letzten Folge mit dem Weiterbildungsassistenten Raphael Fischer aus der Schweiz ist bei dir auf großes Interesse gestoßen. Die Podcast-Folge wurde viel gehört und so habe ich gedacht, knüpfen wir doch nochmal an diesem Thema an. Ich bin Martin Werner, Host vom Podcast Docs Go Swiss, dein Auswander-Podcast für die Schweiz. Und wo knüpfen wir an? Mit unserem heutigen Gast, Professor Dr. Sven Perner. Er ist Pathologe, kommt aus dem klinischen Kontext, war unter anderem in Lübeck und Bonn Professor, baut gerade seine eigene Praxis der Pathologie in Tübingen auf und ist aber eben auch interessierter Podcaster mit verschiedenen Formaten, unter anderem dem Podcast Coaching Couch, wo auch sein Projekt dahinter steht, Mediziner in der Karriere zu begleiten, zu unterstützen. Und genau dazu werden wir Ihnen heute ein paar Fragen stellen, wie er eben das einschätzt, die Ausbildung von jungen Ärzten und Ärztinnen beispielsweise in Deutschland, aber vielleicht auch im Ausland. Genug der Vorrede. Herzlich willkommen, Sven, im Podcast Docs Go Swiss.
Hallo lieber Martin, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Martin, vielen Dank für die ausführliche Vorstellung. Ich fühle mich geschmeichelt und prima, dass ich da sein darf in deinem Podcast.
Das finde ich super. Ich hatte Gelegenheit, auch in deinem Podcast Pathos aufs Ohr zu sprechen. Hat sich einfach angeboten, mit deiner Erfahrung nochmal da drauf zu schauen, wie du das siehst, auch mit deinem Coaching-Angebot. Vielleicht erstmal so zum Anfang. Wie nimmst du denn die aktuellen Ausbildungsbedingungen wahr?
Also die Aussichten als Mediziner einen interessanten Beruf, der auch gut bezahlt ist, zu bekommen, sind höher denn je. Was natürlich sich auch über die Jahre durchzieht, was ich schon kenne, seitdem, als ich noch jung war, ich bin mittlerweile Anfang 50, als ich Medizin studiert habe, angefangen habe, Medizin zu studieren in Ulm, da hieß es gleich, ja, ihr studiert fast alle in die Arbeitslosigkeit rein und bla bla bla. Als ich fertig war mit dem Studium 99, dann waren schon viele Stellen frei, man konnte sich schon langsam aussuchen und es wurde immer besser auch mit der Ausbildung. Natürlich sind wir Deutschen vor allem sehr gut im Jahr. Und das zieht sich einfach über die Jahre, Jahrzehnte hinweg. Aber ich glaube, die Situation insgesamt ist deutlich besser, als es gerade diskutiert wird und wie man so allgemein auch lesen und hören kann. Es hat sich natürlich ein bisschen was geändert in der Ausbildung. Während ich noch jung war, klassischer Vertreter der Generation X, meine Chefs waren die Babyboomer. Da gab es keine Diskussion wegen Work-Life-Balance. Da hat man gearbeitet und gearbeitet und gearbeitet und hat zwischendurch mal geschlafen. Das hat sich zum Glück, muss man auch sagen, heute geändert, was natürlich aber auch zu so einem leichten Generationenkonflikt führen kann, weil die Generation Ich und Älter immer noch denkt, man muss 18 Stunden am Tag arbeiten, ja, also sich klinisch weiterbilden, Forschung machen, noch Lehre machen, um überhaupt mal irgendwie nur halbwegs ein anständiger Arzt zu werden, sagt die heutige Generation zu Recht, hallo, man muss das auch mal vernünftig angehen und es in einen vernünftigen Arbeitstag alles unterbringen. Und wir werden trotzdem gute Ärzte, gute Wissenschaftler und gute Lehrer. Und da bin ich ganz auch bei der jüngeren Generation. Ich glaube, es schimpfen halt immer auch die ältere Generation, die irgendwie im Kopf auch viel alt geblieben ist.
Das höre ich auch immer wieder, dieser kleine Frust oft, wenn es so ums Thema geht, wann gehe ich ins Ausland, da hört man halt dann oft, dass der Chef einen nicht unterstützt, die Chefin einen nicht unterstützt oder dass es verschiedene Diskussionen gibt. Wie würdest du es denn einschätzen, was die Rolle als Mediziner an sich betrifft? Ich sage immer, in anderen Branchen würde den Job, der wird da auf 3 oder 4 Leute verteilt. Also gerade wenn man dann nicht nur in Anführungszeichen Facharzt ist, sondern vielleicht noch ein Team leitet, ausbildet, dann soll man die ganze IT noch verstehen, man soll die Administration noch managen. Am besten hat man auch noch Betriebswirtschaft studiert, um die ganzen Zahlen zu verstehen und die Anforderungen. Am besten noch Psychologie, damit man auch adäquat mit den Patienten und Angehörigen kommunizieren kann. Und am besten, man ist noch YouTuber oder Podcaster, damit man sein Wissen auch adäquat aufbereiten kann. Siehst du das ähnlich und damit vielleicht auch ein gewisser Drang zu einer Überforderung von jungen Ärzten und Ärztinnen? Weil, hey, die sollen ja irgendwie alles können und irgendwie hat man nie das Gefühl, mit der Ausbildung mal fertig zu sein.
Also ich fange mal hinten an. Ich glaube, wir haben alle Medizin studiert, weil wir auch gesagt haben, wir möchten einen Job haben, wo wir das lebenslange Lernen haben. Wobei in der modernen Welt, ich glaube, man kommt am lebenslangen Lernen auch in anderen Jobs nicht mehr vorbei. Also man hat jetzt wirklich ganz einfache Jobs. Deswegen, da sind wir nichts Besonderes. Wenn wir als Mediziner mit anderen sprechen aus der klassischen Industrieführungsposition, aus unserem jeweiligen Level, dann wundert man sich schon manchmal, was uns Medizinern manchmal von uns erwartet wird, was wir alles können müssen. Während man in der Industrie so klassisch 7, maximal 10 Leute führt, dann wird man unterteilt disziplinarisch oder fachlich führen, haben wir natürlich eine Vielzahl an Führungsverantwortung gegenüber Krankenschwestern, gegenüber in der Pathologie, gegenüber MTAs, gegenüber den Assistenzärzten, gegenüber den Fachärzten, Oberärzten, gegenüber den Doktoranden, gegen diejenigen, die habilitieren wollen, die sich an der Lehre engagieren, in der Verwaltung. Wir sollen natürlich noch den Patienten verstehen. Wir sollen uns natürlich, wie du alles gesagt hast, wird von uns mal alles erwartet. Aber ich glaube auch immer, da kommt auch, natürlich kann eine gewisse Überforderung aufkommen. Aber überfordert wird auch immer nur derjenige oder diejenige, die sich überfordern lässt. Ich kann mich auch entscheiden, das ganze Spiel nicht mitzumachen. Zum Beispiel in der universitären Medizin und zu sagen, ich werde einfach Arzt. Da spricht ja auch gar nichts dagegen. Aber viele denken natürlich immer, es muss alles dazugehören. Und das muss man sich schon auch gut reflektieren. Was will ich überhaupt? Wer bin ich denn? Wer will ich denn sein? Heute Morgen, übermorgen. Das ist natürlich auch genau das, wo die Leute bei mir sich melden als Coach. Und ich mache überwiegend Coaching im medizinischen Bereich, vor allem in der Universitätsmedizin, weil das ein besonderes Umfeld ist. Und da muss man wirklich viel drüber nachdenken. Wer bin ich in dem einen Moment? Bin ich auf einmal Arzt? Im anderen Moment bin ich Wissenschaftler. Im nächsten bin ich Hochschullehrer oder Lehrer, Lehrkraft. Und wieder im nächsten Moment bin ich eine Verwaltungskraft und so weiter. Dann bin ich wieder Mentor und Coach gleichzeitig für andere. Dann bin ich Untergeordneter, dann bin ich Kollege. Das sind nur meine Rollen bei der Arbeit. Und das muss man alles erstmal verstehen, dieses Auseinanderzisseln. Was ist Medizin? Was ist Wissenschaft? Wie kommt das alles dann in der Universitätsmedizin zusammen? Und wie kann sich auch mein eigenes Bild von mir über die Zeit ändern? Und da gibt es einfach viele Fragen und die sind alle individuell. Zu der Frage ins Ausland gehen. Also du bist jetzt jemand, der die Leute für die Schweiz vorbereitet. Sicherlich, die Schweiz gibt es viele attraktive Arbeitgeber. Ich war damals Anfang der 2000er Jahre, weil ich auch eine wissenschaftliche Karriere machen wollte und es auch sehr gut geklappt hat, war ich in den USA an den beiden renommierten Institutionen Harvard in Boston und Weill Cornell in New York. Das war da gerade die Zeit, wo das geschwappt hat. Wer wirklich Uni-Chef werden wollte, musste vor meiner Zeit definitiv 1-2 Jahre ins Ausland gehen. Da gab es das Zertifikat IAG. Das hieß in Amerika gewesen. Die Kolleginnen und Kollegen in meinem Alter, die auch eine hervorragende universitäre Karriere hingelegt haben bis zum Ordinarius, waren teilweise schon nicht mehr in Amerika und haben das alles in Deutschland gemacht. Also das ist auch ein Wandel der Zeit, wie welchen Anspruch oder welche Anforderungen man denkt zu haben. Und da ändert sich eben auch viel. Und auch das ist etwas, was jeder für sich individuell entscheiden muss. Warum gehe ich auch nach Amerika oder ins Ausland? Ich finde es immer spannend. Aber das ist natürlich auch eine Frage, wie viel Stress will ich mir antun? Oder wie viel, wenn ich mir Stress antun will, wie viel Resilienz möchte ich auch dazu gewinnen? Nämlich das ist, nachher ins Ausland zu gehen, ist erstmal Stress und richtig viel. Und wenn man nicht mehr alleine ist, so Anfang 30 sind viele nicht mehr alleine. Viele haben Mann, Frau, Kind, PartnerInnen und KinderInnen. Und das ist dann Stress für die gesamte Familie. Und das muss man aushalten, wenn man das will. Aber da kommt man natürlich auch, wird man auch reichlich belohnt. Das muss man auch sagen.
Ja, ich musste so schmunzeln, wo du sagst jetzt, man muss so wissen, was man will. Das ist ja auch, man ist ja noch jung, gerade wenn man noch in Ausbildung ist. Man muss sich ja auch finden. Ich hatte die Tage einen Gynäkologen im Gespräch in der Schweiz und da sag ich, ja, du, in der Schweiz ist eher generalistisch, ne? Du operierst, du hast Geburtshilfe und da sagt er, was? Geburtshilfe? Furchtbar! Diese hysterischen Mütter und Väter, das ist überhaupt nichts für mich. Ich bin Operateur, das ist mein Fachgebiet. Der hatte eine ganz klare Meinung Und sage ich, das ist doch perfekt. Dann können wir aber auch direkt sagen, die Schweiz ist wahrscheinlich für Sie schwierig. Nur operieren, dafür sind die Häuser zu klein. Aber in Deutschland finden Sie natürlich Häuser, wo Sie überwiegend operieren können. Das fand ich so gut, dass man für sich findet, was ist man? Ist man Ausbilder? Ist man Operateur? Ist man eher der Personalverantwortliche? Ist man eher der Akademiker? Da diese Rolle für sich auszuprobieren. Und rein theoretisch ist ja die beste Phase, ist ja im Studium und vielleicht auch mit dem PJ gerade mal zu probieren, ist Ausland überhaupt was? Ne? PJ hat einen überschaubaren Zeitraum, die Verantwortung ist noch nicht so groß. Vielleicht gar nicht erst warten, bis ich der gestandene Facharzt oder die Fachärztin bin und ich schon Familie habe vielleicht, sondern vielleicht auch in jungen Jahren viel auszuprobieren. Oder würdest du sagen, nee, nicht viel ausprobieren ist auch wieder Stress, sondern lieber mal in sich gehen, sich sortieren, was möchte man und dann diesen Weg auch für sich gehen.
Also ich finde ja das, was du angesprochen hast, so Ende Studium mit Formulaturen, PJ, frühe Assistenzarztzeit, das ist in der Medizinerausbildung die Pubertät der Karriere. Und in der eigentlichen Pubertät ist ja auch das Schöne, man kann Sachen ausprobieren. Ich kann mir mal die Haare rot und blau färben. Ich kann mal dieses machen. Ich kann mal jenes machen. Das verzeiht mir auch jeder in der Pubertät. Mhm. Genau. Auch wenn man da mal irgendwas Blödes macht oder ein Fettnäpfchen tritt, das verzeiht man einem. Und genauso sehe ich das so mit Ende Studium, die letzten Formulaturen, das PJ, Anfang Assistenzarztzeit, egal wo auch immer, da kann man sich ausprobieren. Da sieht man einfach auch noch Fehler nach. Da findet man sich. Und so sowohl im Beruf als auch als Arzt, als Vorgesetzter in der Pathologie, sowohl als auch als Coach. Viele Leute kommen immer auf mich zu und sagen, von mir wird dieses erwartet, ich muss jenes machen und ich muss jenes machen. Also da kommt immer ganz viel dieses ich muss. Und wo ich das erste Mal dann den Leuten, dann vor allem den Jungen, aber auch Älteren, den Wind aus den Segeln nehme, ich sage, ihr müsst gar nichts, außer irgendwann mal sterben. Das ist alles, was ihr müsst. Ihr müsst schon wollen und ihr müsst einfach mal wissen, was ihr wollt. Und hinterfragt euch das. Das kriegt man entweder selber hin, indem man sich mit anderen unterhält, indem man sich reflektiert, indem man sich in Rollen versucht reinzudenken, oder man spricht mit jemandem, der da schon ein bisschen weiter ist, und oder einen Coach, der sich auskennt mit sowas. Und das würde ich auch jedem empfehlen, wer nicht weiß, was er will, sondern immer nur das Gefühl hat, er muss oder sie muss, sollte sich da mal wirklich klar machen, was will ich überhaupt? Und das mache ich auch mit Leuten, wenn ich die übernehme, wenn ich einen Jobwechsel hatte oder auch einstelle, ich frage die erstmal, was wollt ihr denn? Wo wollt ihr hin? Was von den vielen Möglichkeiten innerhalb des Jobs wollt ihr denn machen? Und damit kann ich dann Personal-Tetris spielen und die Leute so aufstellen, dass sie auch überwiegend das machen, was sie wollen, und nicht die Sachen machen, wo ich denke, als Chef, du machst das jetzt.
Ja. Ich habe noch mindestens zwei Fragen. Du warst ja nun Chef, ne? Was würdest du den jungen Assistenzärzten und Assistenzärztinnen empfehlen, wenn sie eben in diese Ausbildung reingehen? Wir haben diese Generationenunterschiede, die sind einfach da. Und ich finde es einfach schade, wenn man so schnell auf diese Konflikt hinausgeht und sagt, ja, die Älteren machen so, wir machen jetzt so. Es gibt ja kein besser und schlechter. Früher war es so, heute ist es so, es hat sich gewandelt. Wie kann man denn auf einen Chef, auf eine Chefin zugehen, die ja in der Regel aus einer anderen Generation kommt? Kann man auch einfach sagen, hey du, ich bin mir noch nicht in meiner Rolle sicher, ich würde mir auch Beratung wünschen mit deiner Erfahrung, wo es hingeht, dass man eher so, weißt du, dieses Miteinander findet als immer dieses Gegeneinander. Ich höre dann immer, ja, dann wurde ich in Dienst eingeteilt und dann gab es kein Personal und ich durfte nicht zur Fortbildung. Das ist ja alles schon sehr so konfliktträchtig. Wo könnte man vorher ansetzen, dass man, ja, wie du sagst, vielleicht den anderen auch besser versteht, dass man mehr in den Dialog kommt, das vielleicht auch einfordert, ohne Angst zu haben, dass der Chef sagt, ich habe keine Zeit oder sowas. Hast du da noch ein paar Tipps?
Also mein erster Tipp wäre vor allem in der Medizin auf den Chef nicht losgehen mit hey du. Das ist leider immer noch vor allem in Deutschland höchst verpönt, den Chef einfach mal mit hey du anzuhauen. Aber sonst ist es genau das, was ich auch machen würde. Ich würde einfach mal meinen Chef fragen. Und man wundert sich ja, was man einfach was man Antworten bekommt, wenn man einen Menschen fragt, egal wen. Wenn ich jemand um Hilfe bitte, dann kriege ich in der Regel Hilfe. Wenn ich eine Frage habe, ich kann es auf der Straße ausprobieren, mal irgendjemand auf der Straße fragen, Entschuldigung, wie viel Uhr ist es? Haben Sie mir eine Zigarette oder sonstiges? Können Sie mir den Weg zeigen? Ich krieg's halt ja eine Ablehnung oder eine falsche Antwort, genauso im Beruf. Ich habe mich auch gewundert, warum fragen mich die Leute so wenig? Klar, dann habe ich gemerkt, ich bin eine Autoritätsperson qua Amtes, habe das auch gemerkt und bin dann auf die Leute zugegangen und habe gesagt, ich möchte mit dir reden über deine Karriere. Wo möchtest du hin? Mhm. So haben wir uns immer geduzt bei der Arbeit. Und was ich auch noch empfehlen würde, nicht nur auf den Chef zu gehen, auf den Oberarzt, auf einen anderen Oberarzt, und dann auch mal fragen, auf Kongresse gehen zum Beispiel. Wie sieht es in meiner Peer Group aus, die an einer anderen Stadt in einem anderen Krankenhaus unter einem anderen Chef arbeiten? Dürfen die ständig auf irgendwelche Fortbildungen? Wie werden die gefördert und so weiter? Und dann merkt man manchmal auch oft, wie gut man es zu Hause wirklich hat. Also dieses Rausgehen, Austauschen finde ich total wichtig, um einfach mal nicht immer nur das eine blaue Häuschen zu sehen, sondern einfach mal zu merken, es gibt auch noch andere Farben draußen und andere Konstellationen. Und wenn ich immer in der Situation bin, dass ich meine, wir Deutschen sind ja extrem gut im Jammern und sehr schlecht im das Umsetzen, dann muss man natürlich auch, wenn man immer denkt, man ist da benachteiligt und man darf dies nicht und man ist immer nur in der passiven Rolle, muss man auch mal den Mut haben und sagen, okay, so nicht. Es gibt noch andere Mütter, die hübsche Töchter haben. Ich gehe zu einem in ein anderes Krankenhaus, anderen Chef, andere Fachrichtung. Mein Chef in Amerika, der hat mir, als ich dem auch mal angefangen habe, mit meiner deutschen Art rumzujammern, hat er mir sofort das Wind aus den Segeln genommen, indem er zu mir gesagt hat, love it, change it or leave it. Ja, perfekt, damit hat er mich verabschiedet. Ich habe mir da Gedanken drüber gemacht und habe gesagt, gehen möchte ich auf keinen Fall, dafür ist zu gut. Changen kann ich. Ich kann mich vor allem ändern, meine Sichtweise. Mhm. Das ist auch das große Paradigma im Coaching. Das Einzige, was ich wirklich ändern kann, bin ich selber, meine Sichtweise auf die Dinge. Und love it. Oder ich kann es einfach lieben. Als ich am Anfang als Pathologe angefangen habe, ich habe das mit dem Sezieren gehasst. Ich habe es nicht geblickt, Herz-Sezieren mit den Koronarien, mit den Kammern. Ich habe es nicht geblickt. Irgendwie, ich wollte so ein Herz beinahe an die Wand schmeißen. Und mein Sektionsassistent, relativ einfacher, aber trotzdem street-smarter Mann, der hat zu mir auch gesagt, Herr Panner, besser Sie lieben das, was Sie hier machen, als dass Sie es hassen, dann läuft's auch besser. Ja. Bin ja einmal rausgegangen, habe einige geraucht und habe mir gedacht, Mann, der Mann hat einfach recht. Und seither hat's dann auch geklappt.
Mhm. Ja, sonst wird man ja unglücklich, oder? Man macht dann über Jahre einen Beruf, wo man vielleicht immer so diesen inneren Widerstand hat, Dinge zu machen. Liegt ja vielleicht an einem selber, dass man in dem Berufsfeld vielleicht gerade das macht, was man gar nicht mag, sondern vielleicht lieber teacht oder was auch immer in dem Feld macht. Ja.
Also du sprichst da was ganz Wichtiges an, dass jemand über Dauer glücklich ist. Jeder soll sich auch mal überlegen, ist das auch wirklich das, was ich wirklich mache, oder folge ich gerade nur den Glaubenssätzen meiner Kindheit? Bin ich nur Arzt, weil Papa schon Arzt ist, oder weil das irgendjemand von mir erwartet, dass ich eine akademische Karriere mache oder dass ich großer Chirurg werde, wie auch immer irgendwie, wer mir das in die Ohren gepflanzt hat. Was will ich selber? Wer bin ich? Die große Frage ist doch immer, wer bin ich wirklich? Wer will ich sein? Und spiele ich die Hauptrolle in meinem Leben, oder bin ich wirklich in meinem Leben nur eine Marionette oder eine Statistenrolle und ich erfülle gerade die Bedürfnisse von anderen? Das sind doch die ganz elementaren Fragen. Und ich glaube, wenn man das für sich mal aufgeklärt hat, dann fällt einem auch ganz schön viel Last von den Schultern. Und das kann sich natürlich im Laufe des Lebens auch ändern. Am Anfang, ich war ganz klar, ich wollte eine Universität, am Anfang, ich war, auf mich hätte niemand irgendwas gesetzt, bis ich gemerkt habe, ja, ich muss einfach in einer anderen Konstellation, sprich anderen Chef arbeiten. Und dann bin ich aufgeblüht und dann habe ich gemerkt, naja, für mich gibt's nur eine universitäre Karriere. Nachdem ich an der Spitze der universitären Karriere angekommen bin und das 8 Jahre gemacht habe und gemerkt habe, ich bin 50, mache ich das von so weiter unter den Konditionen, wie es gerade ist, oder will ich was anderes machen, habe ich mich auch nochmal hinterfragt und gemerkt, nee, so möchte ich nicht weitermachen, dann muss ich was anderes machen. Ich glaube auch, man muss sich ständig selber begleiten, also jetzt nicht jeden Tag fünfmal fragen, ist das richtig, was ich mache, aber schon immer wieder mal Pause machen, anhalten, was anderes sehen, wandern gehen, Urlaub machen, bin ich noch die Person, die das auch in Zukunft machen will, was ich bisher gemacht habe.
Ich höre die Frage wirklich oft, Sven, wenn es ums Ausland geht. Da wird dann oft gefragt, ja, Herr Werner, ist es besser, ich wechsle nochmal die Fachrichtung, weil ich dann bessere Chancen in der Schweiz habe, eine Stelle zu finden. Und dann bin da sehr direkt, ich sage dann auch immer, ja, ich würde das machen, was mir Spaß machen oder Spaß macht. Wenn ich dann einen Job damit in der Schweiz bekomme, ist gut. Wenn nicht, dann ist die Schweiz nicht, würde ich es nicht empfehlen. Und dann merke ich wirklich manchmal in den Gesprächen, das ist so ein kurzes Momentum der Stille. Wahrscheinlich hat die Person das noch nicht so oft gesagt bekommen. Sag ich, ja, Sie müssen nicht in die Schweiz. Es zwingt Sie niemand. Ich würde es nicht machen. Ja, es gibt so ein paar Ausnahmen für nicht-europäische Ärzte und Ärztinnen, die sich sehr stark anpassen müssen wegen Visa und Arbeitsrecht. Ja, da musste ich schmunzeln. Und ich habe eine Fortbildung gemacht, weil du es vorhin Resilienz angesprochen hast. Ich weiß, im akademischen Umfeld, im medizinischen Umfeld ist es ja auch schwierig, Sachen auszuprobieren. Man hat ja immer die Befürchtung, das wird schlecht aufgenommen. Der Tipp der Fortbildung war folgender. Sie gehen in 100 Bars Freitagabend und fragen, ob sie ein Bier bekommen und nicht dafür zahlen. Das ist pures Resilienztraining. Niemand wird sie wieder erkennen. Und probieren Sie mal aus, wie oft es funktioniert, etwas zu erbitten, wo Ihnen schwerfällt von Ihrer Erziehung her. Und wenn Sie das ein paar Mal gemacht haben, können Sie es dann auch im beruflichen Kontext einfach sicherer anwenden. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, einfach diesen inneren Schweinhund so ein bisschen zu überwinden, sich selbst mal herauszufordern und auch herauszufinden, wie du so schön gesagt hast, was antworten denn die Leute, wenn ich sage, ich möchte das Bier nicht bezahlen? Kann ich es umsonst haben? So, genau, was sind die Reaktionen da?
Ja, du hast noch eins angesprochen, das war dieses, Herr Werner, was soll ich machen? Natürlich kommen auch die Leute mit auf mich auf die Frage, soll ich dieses machen, soll ich jenes machen? Das ist natürlich auch viel zu kurz gedacht. Nämlich, ich stelle ja dann dagegen immer nur Gegenfragen, bis die Leute sich selber erkannt haben, was ist der Vorteil, was ist der Nachteil, warum, was ist der innere Antreiber oder ist ein innerer Antreiber, ist ein externer Antreiber, warum will die Schweiz besseres Arbeiten, bessere Freizeit, Bergestadt, Ostsee, anderer Dialekt, einfach mal was anderes übernehmen. Es gibt ja so viel Motivationen, das eine oder das andere zu machen. Und viele Leute haben das für sich selber noch nicht erarbeitet, noch selber nicht rausgefunden. Ich glaube, erst wenn man da der Knoten geplatzt ist, dann werden die Leute auch glücklich in dem Schritt, was sie machen. Und ich glaube, ganz wichtig ist auch immer, eine eigene Entscheidung zu treffen. Das, was ich selber will und nicht die Entscheidung eines anderen. Nämlich, dann kann ich immer sagen, war meine Entscheidung, die war gut. Mit den Konsequenzen muss ich jetzt halt umgehen. Aber ich habe nicht mehr die Ausrede zu sagen, ja, bloß weil mein Vater oder meine Frau oder mein Mann das wollte oder sonstiges. Oder weil die Kinder jetzt irgendwie wollen, dass die Eltern Porsche fahren, muss ich jetzt Karriere machen. Da ist man natürlich in the trap. Genau. Und das sind die wesentlichen Fragen. Und das kriegt man aber auch nicht irgendwie in einem 30-Minuten Fragerunde raus, irgendwie, was soll ich machen, sondern das ist wirklich mal ein Prozess, der dauert einfach mal ein paar Stunden intensive Arbeit. Oder,
du Sven,
kein Coach, oder auch teilweise das ganze Leben. Ja.
Ja, genau, ja. Ja, also mein Psychologe oder ein Psychologe, mit dem ich viel arbeite, der sagt auch, es gibt Sachen, die haben wir uns so antrainiert, die merken wir vielleicht, wenn wir 40 sind. Die abzutrainieren wird sehr, sehr schwierig, sondern die begleiten einen dein Leben lang, sondern es geht eher darum, sie in andere Bahnen zu lenken. Er sagt immer, das ist wie so im Motocross, wenn man so tiefer in den Schlamm reinkommt. Es ist schon eine sehr, sehr tiefe Rille. Es geht eigentlich darum, wieder an der Rille hochzukommen, rauszugucken und zu sagen, das ist schon eine extreme Veränderung, weil ich habe es vielleicht 40, 50 Jahre anders gemacht, anders gelernt. Und das würde ich auch mitnehmen, Sven, aus dem Podcast. Change it, take it or leave it. Sich wirklich mal darüber Gedanken zu machen, was sind meine Optionen? Vielleicht nicht immer gleich jammern, sondern dann, wie du im zweiten Schritt gesagt hast, Entscheidungen für sich zu treffen, für diese Entscheidung dann eben auch einzustehen. Und ich kann euch aus Erfahrung sagen, die Leute, die das machen, die Entscheidung zu treffen tut manchmal furchtbar weh, aber im Nachgang ist es einfacher, mit dieser Entscheidung zu leben, weil man hat sie für sich getroffen. Ja, egal wie sie ausgeht, ich sage jetzt mal Abenteuer Schweiz, keiner weiß, wie das vorher läuft, wenn du um die Schweiz geht. Das hängt von so vielen Faktoren ab. Aber wenn du sagst, ich möchte einfach mehr Freizeit, weil ich unbedingt Bergsteigen gehen möchte, und dann kannst du nach 2 Jahren sagen, okay, ich war mehr Bergsteigen, fachlich, naja, hat's mir vielleicht unter dem Chef nichts gebracht, aber es war für mich eine gute Entscheidung, ich gehe den nächsten Schritt. Dafür sage ich dir, lieben Dank, Sven, dass du da deine Erfahrungen reingebracht hast. Erstmal danke an dich.
Ja, auch vielen Dank an dich, dass ich hier in deinem Format hier auftreten durfte.
Und wer jetzt sagt, hey, die Lebensweisheiten und die Erfahrungen, die jetzt Sven in ja knapp 20, 25 Minuten eingebracht hat, die wären für meine Karriere auch was. Sven, auf jeden Fall verlinke ich deinen Podcast Coaching Coach und dein Coaching-Angebot von PP Coaching, wo du, wenn du jetzt zuhörst und sagst, ja, das, was Sven sagt, das reizt mich, Kontakt aufnehmen kannst, reinhören kannst und dich ja mit Sven verbinden kannst und sagst, ja, das ist vielleicht genau das die richtige Unterstützung, die ich momentan brauche. Und wenn du sagst, ja, ich brauche jetzt Fragen oder Antworten zum Thema Schweiz, melde dich gerne bei mir. Ich sage danke fürs Zuhören. Gesundheit für dich und deine Familie. Dein Auswanderberater Martin Werner. Und tschüss.